Hallo zusammen, ich habe vorneweg bei dieser Folge eine kleine Anmerkung für euch. Und zwar habt ihr es wahrscheinlich gemerkt, eigentlich hätte letzte Woche eine Folge von mir erscheinen sollen, ist sie aber nicht. Und zwar erscheint sie jetzt erst eine Woche zu spät eigentlich. Das hat auch einen Grund. Ich mache den Podcast ja zusammen mit meinem Mann Fabian, der produziert das Ganze für mich und wir sind beide zu 100% in unserem Hauptjob tätig. Wir haben ein kleines Kind mit über anderthalb Jahren und auch sonst sehr viel zu tun und wir merken einfach, es wird gerade alles ein bisschen zu viel für uns und der Podcast setzt uns sehr unter Druck, dass wir rechtzeitig fertig werden, immer in diesem 2-Wochen-Rhythmus und das sollte es eigentlich nicht, weil die Themen sind super wichtig und wir möchten die auch weiter produzieren und aufnehmen und euch tolle Folgen zur Verfügung stellen. Das schaffen wir aber nicht mehr im 2-Wochen-Rhythmus. Deshalb haben wir uns jetzt geeinigt, wir machen jetzt den Podcast alle 3 Wochen, veröffentlichen den alle 3 Wochen und glauben, dass wir so ein bisschen Druck aus der ganzen Sache nehmen können. Und ich hoffe sehr, ihr habt dafür Verständnis.
Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt.
Wenn man schwanger ist, dann gibt's ganz, ganz viele Entscheidungen, die man treffen muss. Eine sehr wichtige ist, wo will ich eigentlich mein Kind auf die Welt bringen? Es gibt ja Kliniken oder auch Geburtshäuser, aber man kann, wenn man das möchte, sein Kind auch bei sich zu Hause auf die Welt bringen. Hi, ich bin Katharina und Host dieses Podcasts und in dieser Folge geht's um das Thema Hausgeburt. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich zu euch, eigentlich bin ich immer sehr ehrlich zu euch, für mich wäre das niemals was gewesen. Auch weil ich vielleicht schon ein vorgeprägtes Bild im Kopf hatte, ich habe vielleicht zu viele Dokus darüber angeschaut oder weil ich auch einfach ein totaler Sicherheitsmensch bin und deshalb lieber mein Kind in einer Klinik auf die Welt gebracht habe. Und mit dieser Folge, da bin ich auch ehrlich, hat sich aber mein Bild von Hausgeburten etwas geändert.
Ich muss nur ganz kurz einmal das Fenster zumachen, weil ich merke, wenn ich keine Kopfhörer auf habe, mit Noise Cancelling, das eine Baustelle nehmen, ja. Dann ist die richtig laut.
Alles gut. Und das ist Ann-Kathrin, meine Gesprächspartnerin. Sie ist Hebamme in Ulm und in der Region und sie begleitet Frauen bei Hausgeburten.
Wenn ich zur Geburt komme, zu einer Hausgeburt, dann ist die Frau in der Regel schon total im Prozess. Also die veratmet schon ihre Wehen, die ist ganz bei sich, die kniet irgendwo, die legt ihren Kopf ab, die ist ganz entspannt. Und ich komme zur Geburt dazu und dann kontrolliere ich die Herztöne des Kindes und taste ihren Bauch ab, um sicherzustellen, dass das Kind richtig im Bauch liegt. Und dann setze ich mich in der Regel aber ganz ruhig in die Ecke und begleite die Geburt ganz entspannt.
In dieser Folge erzählt mir Ann-Kathrin, warum sich Frauen für eine Hausgeburt überhaupt entscheiden, wann sie Frauen von Hausgeburten sogar abraten muss, was für sie als Hebamme das Besondere daran ist, ein Kind im häuslichen Umfeld auf die Welt zu bringen und was passiert, wenn während einer Hausgeburt auch mal etwas Unerwartetes passiert. Ich habe mir mal ein paar Zahlen angeschaut vom Deutschen Hebammenverein. Da habe ich so gesehen, so von 2011 bis 2021 sind die Zahlen von Hausgeburten eigentlich angestiegen. 2022 wird ein bisschen zurückgegangen, aber was man eigentlich sagen kann, es ist jetzt nicht der Großteil der Geburten, die zu Hause passieren, ist ja auch klar. Es gibt halt jetzt einfach ganz viel mehr Möglichkeiten, als zum Beispiel früher war das ja mehr normal. Also wenn ich da jetzt ganz weit zurückdenke an die Geburten von meinen Großeltern oder sowas, dann war ja eine Hausgeburt eigentlich gang und gäbe. Ja. Ich glaube, man könnte sagen, so knapp 2% in Deutschland sind Hausgeburten. Genau. Ja, die Zahl hast du auch.
Die habe ich auch,
okay. Ja. Du arbeitest jetzt in Ulm. Jetzt kann ich den schlechten Spruch machen und um Ulm herum, oder? wie viele Frauen oder Paare entscheiden sich denn so in deinem Alltag für eine Hausgeburt? Also kannst du das irgendwie festmachen?
Also man muss ja immer auch ein bisschen die Geburtenzahlen der Stadt ein bisschen mit beleuchten. Und wir haben in Ulm eine große Uniklinik und dann haben wir quasi direkt auf der anderen Donauseite in Neu-Ulm noch ein etwas kleineres Haus. Und zusammen kommen die ja so auf 4.500 bis 5.000 Geburten tatsächlich im Jahr, aufgrund eines großen Einzugsgebietes. Und genau, wir betreuen im Moment im Schnitt so 10 bis 15 außerklinische Geburten im Monat, haben aber in manchen Monaten auch deutlich mehr Nachfrage. Also es gibt Monate, die sind ein bisschen ruhiger und es gibt aber auch Monate, da müssen wir einige Familien abweisen.
Aber das heißt jetzt, auch Geburtshaus wäre damit inkludiert.
Genau, das ist Das ist quasi im Prinzip das gleiche Level. Also wir haben genau die gleichen Vorgaben. Es fällt alles unter außerklinische Geburt. Das sind die gleichen Regeln. Und wir haben bei beiderlei Geburten keinen Arzt mit dabei, sondern es ist eine rein hebammengeleitete Geburt dann quasi.
Wenn du jetzt, sagt man eigentlich bei dir auch Patientin oder wie nennt man das, dass ich das korrekt ausspreche?
Ja, das macht so jeder ein bisschen anders. Also wir nennen sie unsere Frauen
Eure
tatsächlich.
Frauen.
Unsere Frauen.
Dann übernehme ich das jetzt einfach mal so. Eure Frauen, die sich bei euch für eine Geburt entscheiden, was haben die denn so für Gründe, wenn sie sagen, ich möchte eine Hausgeburt, also bei mir zu Hause haben? Für mich läge jetzt nahe zu sagen, dass man eben in seinem gewohnten Umfeld ist. Aber was ist so deine Erfahrung? Was sind so die Gründe?
Also entweder, wenn es das erste Kind ist, dann, weil die Frauen schon viel Schlechtes gehört haben von der Klinikgeburt, sagen, okay, ich schätze mich so ein, dass ich einfach ein hohes Ruhebedürfnis habe. Ich brauche jemanden an meiner Seite, den ich kenne. Das ist einfach so ein bisschen der Nachteil im Krankenhaus. Da macht dir jemand die Tür auf, und hat heute Dienst und das ist dann deine betreuende Hebamme. Da hast du gar keinen Einfluss darauf, wer dich betreut. Also quasi so die Wahlfreiheit, sich die Hebamme aussuchen zu können. Oder eben, wie gesagt, schon viel Schlechtes gehört und das möchte ich besser machen. Bei Frauen, die das zweite oder dritte oder vierte Kind bekommen, die haben oft entweder schon negative Erfahrungen gemacht in der Klinik und sagen, okay, ich möchte das jetzt nochmal alles in besser erleben. Oder sie haben besonders gute Erfahrungen gemacht und sagen, hey, das ging so leicht und so schnell, das ist ja voll Quatsch, damit nochmal ins Krankenhaus zu gehen.
Du sprichst jetzt halt allgemein von außerklinischen Geburten, aber jetzt mal, wenn man mal drauf schaut, Frauen, die wirklich bei sich zu Hause im Wohnzimmer oder wo auch immer sie es machen, ein Kind auf die Welt bringen, wahrscheinlich ist das ganze Haus, die ganze Wohnung, man kann ja wahrscheinlich gar nicht davon sprechen, es passiert da und da, weil eine Geburt kann ja sehr lange dauern, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Warum zu Hause in den eigenen vier Wänden? Kannst du das erklären?
Ja, also es ist natürlich schön, diesen Geburtsprozess nicht unterbrechen zu müssen. Also die Frauen, die sind gut vorbereitet, die wissen einfach, dass eine Geburt eben auch dauern kann und dass das einfach ein sehr sensibler hormoneller Prozess ist, der da in Gang getreten wird. Und alleine dieses Gefühl von, ich muss mich jetzt anziehen, ich muss ins Auto steigen, ich muss jetzt den Transfer in die Klinik schaffen, ich muss dort reingehen, unter hellen Leuchtstoffröhren entlanglaufen, ich muss da klingeln, dann komme ich an so ein Aufnahme-CTG, da werden erstmal die Herztöne geschrieben, dann untersucht mich noch der Arzt und noch die Hebamme. Bis ich dann endlich im Kreißsaal angekommen bin, sind mir das einfach zu viele Stresshorn dazwischen. Ich bleibe am liebsten direkt zu Hause. Ich liege hier in meiner Badewanne und das ist so schön. Das haben mir auch schon viele Frauen gesagt, die sich mit dem zweiten an uns wenden, die sagen, hey, ich lag da in der Wanne und es war so schön zu Hause und dann musste ich aber aufstehen und ins Krankenhaus fahren und das hat den ganzen Prozess irgendwie ein bisschen kaputt gemacht. Und einfach der Wunsch, das nächste Mal, ich möchte einfach in meinem Bett liegen bleiben, ich möchte in meiner Badewanne baden und mich nicht nochmal anziehen müssen.
Finde ich
Ja.
total spannend, was du erzählst, weil ich gerade so an mich selber denken muss. Ich gebe das ja auch immer offen zu, dass wie ich ticke und ich bin ja eher so der, ich will so Sicherheitsmensch und denke halt immer so. Für mich war das immer klar, mein Kind kommt in der Klinik auf die Welt. Ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt und ich fand auch die Umgebung nicht so klinisch, wie man sich's will. Also der Kreißsaal war für mich sehr, sehr schön. Aber da verstehe ich dann natürlich auch, es gibt andere Frauen, die ticken einfach anders. Für mich wäre es der Horror gewesen, in meiner eigenen Badewanne zu liegen. Andere sagen dann, für mich ist es genau das, was ich brauche. Das finde ich echt spannend. Also so unterschiedlich sind halt Frauen und so das, was sie wollen. Aber
Ja,
schön auch
voll.
mal die andere Perspektive so ein bisschen. Ich kannte die natürlich auch, aber das jetzt nochmal so von dir zu hören. Was ich noch spannend fände, bis wann muss ich mich denn eigentlich entscheiden, ich will eine Hausgeburt? Also man muss sich ja relativ viel früh Gedanken über viele Dinge machen. Bis wann ist das denn noch möglich, sage ich mal?
Also, es gibt so eine Regelung, dass quasi bis 3 Wochen vor Geburt muss eine quasi so eine Risikoaufklärung erfolgt sein mit der Frau. Das heißt, wenn du jetzt nur noch eine Woche hast bis zu einem errechneten Termin und dir dann spontan überlegst, ach, eine Hausgeburt wäre super, dann geht es eigentlich nicht mehr. Und einfach aus dem Grund, dass du keine Hebamme mehr finden wirst, die dich begleitet. Ne? Also Je früher, desto besser. Also am besten direkt mit positivem Schwangerschaftstest dir einen Platz sichern. Oder eben auch noch mal kurzfristig eine Hebamme anfragen, ob noch mal ein Platz frei geworden ist, weil das kann einfach ja auch sein, dass du dich primär in der 5. Schwangerschaftswoche für eine Hausgeburt entscheidest und beim ersten Ultraschall fällt auf, da sind Zwillinge unterwegs. Das ist zum Beispiel ein Ausschlusskriterium. Dann wird wieder ein Platz frei. Das heißt, da kann man immer kurzfristig auch noch mal bei einer Hebamme anfragen. Eine Hausgeburt ist grundsätzlich schnell vorbereitet. Wir haben auch immer wieder Frauen, die planen primär zu uns zu kommen ins Geburtshaus. Das geht so schnell, dass sie es nicht mehr schaffen. Und dann ist das Setting für eine Hausgeburt in 5 Minuten vorbereitet. Das ist eigentlich so gesehen kein Problem. Aber rein emotional, genau, wenn du diesen Wunsch in dir trägst, ich möchte mein Kind zu Hause gebären, dann kommt der eigentlich nicht erst eine Woche vor Termin auf, sondern dann ist das einfach ein grundlegender Wunsch und dann hast du eigentlich auch den Anreiz, dich rechtzeitig darum zu kümmern.
Spannend, was du gerade gesagt hast mit Zwillingen. Das war tatsächlich eine Frage, als ich wusste, wir sprechen miteinander, die mich wirklich interessiert. Zwillinge können nicht als Hausgeburt auf die Welt kommen.
Also es fällt unter Risikogeburt und da hat die Hebamme einfach eine Hinzuziehungspflicht. Das heißt, grundsätzlich dürfen Zwillinge zu Hause zur Welt kommen, aber eben nur im Beisein eines Arztes.
Ah, okay. Das heißt, es müsste einen Arzt geben, der auch quasi Hausgeburten durchführt.
Genau, der muss halt dafür versichert sein.
Okay.
Und ich habe mir aber letztens von der Ärztin sagen lassen, dass die Versicherung irgendwie über 60.000 Euro im Jahr kostet. Und die Geburten werden eben extrem schlecht vergütet. Und deswegen wird es wahrscheinlich einfach keinen Arzt geben, der sich da finden lässt. Und tatsächlich hatten wir direkt nach Eröffnung unseres Geburtshauses den Fall, dass eine Frau uns gerufen hat, die Zwillinge erwartet hat und es nicht mehr ins Krankenhaus geschafft hat. Da haben wir die Frau tatsächlich zu Hause bei der Geburt begleitet mit ihren Zwillingen im Badezimmer und trotzdem war der Notarzt dabei. Wir haben ihn hinzugezogen, weil das unsere Pflicht war und auch, dass es nicht als Vorsatz gilt natürlich. Und dann waren wir einfach mit Arzt bei der Hausgeburt und das hat auch gut funktioniert.
Das finde ich jetzt spannend. Ist das jetzt ein Notarzt, ein normaler Notarzt oder ist es ein spezieller
Ja.
Notarzt? Ja.
Nein, die haben auch ganz wenig geburtshilfliche Ahnung und sind heilfroh, wenn sie die Hebamme sehen und wissen, Gott sei Dank muss ich die Frau, die presst, jetzt nicht mehr vom Dorf in meinem Rettungswagen in die Klinik transportieren. Und in dem Fall hätte man es auch nicht mehr geschafft. Und genau, dann hätte er das quasi alleine schaffen müssen. Von daher war das schon gut so.
Wir haben jetzt gerade so den Fall Zwillinge angesprochen. Was gibt es denn noch so für Gründe? Wann würdest du jetzt sagen, ich rate dieser Frau von der Hausgeburt ab oder muss ihr abraten, weil eben sie eine Risikoschwangerschaft hat? Was sind denn da so die Faktoren?
Also, es gibt eben ganz, ganz klare Gründe, also die sind auch festgeschrieben. Es gibt einfach festgeschriebene Vorgaben, an die wir uns halten müssen, versicherungstechnisch. Das sind schon ganz banale Gründe, wie ein zu hoher BMI. Wenn die Frau bei der vorangegangenen Geburt Komplikationen hatte, dann muss man die auch einmal beleuchten und schauen, sind die herleitbar, sind die begründbar, warum hatte die Frau. Wurde die vorherige Geburt zum Beispiel mit einer Sauglocke beendet und dann hat die Frau schon davor ganz viele Medikamente bekommen und dann hat es danach geblutet. So, das lässt sich, wenn man den Geburtsbericht anfordert, vielleicht auch nochmal erklären. Hat die Frau aber eben ohne Medikamenteneinfluss geboren und stark geblutet, dann wäre das für mich auf jeden Fall ein Ausschlusskriterium aus Sorge, das könnte wieder passieren. Das Baby muss in Schädellage liegen, also wenn es mit dem Popo voraus geboren werden möchte, dürfen wir das auch nicht außerklinisch begleiten und auch eine Querlage geht einfach nicht. Genau, und dann muss, also das Ziel ist quasi, dass Mutter und Kind bis zur Geburt gesund sind und wohlauf sind und dass aus medizinischer Sicht erstmal nichts dagegen spricht. Also, dass man nicht sagt, naja, der Blutdruck, der ist jetzt zwar schon seit ein paar Wochen deutlich zu hoch, aber das ignorieren wir jetzt mal, zum Beispiel.
Gab es schon mal den Fall, dass zum Beispiel eine Frau gesagt hat, ich möchte unbedingt eine Hausgeburt, aber du hast gesagt, ich muss ihr, glaube ich, abraten. Also gibt es sowas?
Ja, das haben wir regelmäßig. Also das kommt immer wieder vor und da ist der Schmerz und die Enttäuschung groß. Das ist auch total verständlich, wenn man sich das so sehr gewünscht hat. Und trotzdem ist am Ende entscheidend und wichtig, dass es allen gut geht und dass Mutter und Kind wohlauf sind nach der Geburt. Also genau, was mir noch einfällt, ganz wichtig ist auch, dass das Kind keine Frühgeburt ist. Also ab 37 plus 0 Schwangerschaftswochen, das bedeutet 40 plus 0 ist der errechnete Termin, also 3 Wochen vor dem errechneten Termin, darf das Kind auch frühestens zu Hause auf die Welt kommen.
Okay.
Und 2 Wochen danach. Und das heißt, wir haben einen 5-wöchigen Geburtszeitraum. Da gehen wir für die Frauen in die Rufbereitschaft, sind Tag und Nacht für sie erreichbar. Aber genau, wenn das Kind eben vor dieser Zeit kommt, gilt es als Frühgeburt und dann dürfen wir es auch nicht begleiten. Auch den Fall hatten wir leider einfach schon.
Und wenn ihr nochmal schauen wollt, was die Voraussetzungen für eine Hausgeburt sind und auf was man so achten sollte, ich habe euch dazu ein paar Infos in den Shownotes verlinkt.
Jetzt ist es ja so, dass ich in meinem Podcast über Tabuthemen spreche. Man kann sich jetzt vielleicht fragen, warum ist eine Hausgeburt ein Tabuthema? Ich finde schon, weil ich finde, es gibt schon viele Menschen, die so gewisse Vorurteile, sage ich mal, haben oder auch Ängste, Frauen oder Paare. Auch ich bin eine davon, die, deswegen bin ich sehr froh, dass wir miteinander reden, die so ein bisschen, weiß ich nicht, Berührungsängste hat oder das sich nicht vorstellen kann. Deswegen finde ich es gut, dass wir drüber reden, aber vielleicht gehen wir dann so ein bisschen mal an die Ängste ran und sprechen mal da detailliert drüber. Einsteigen würde ich einfach mal damit, was unterscheidet denn für dich eine Hausgeburt so grundlegend von einer Geburt im Krankenhaus? Also wahrscheinlich müssen wir auch aufs Geburtshaus dann schauen. Was unterscheidet die Geburten von dem Krankenhaus?
Also es ist einfach ein sehr familiärer Prozess an der Stelle. Wir kennen die Frauen in der Regel schon richtig, richtig gut und haben die schon 8 bis 10 Mal getroffen in der Schwangerschaft. Wir sind per Du miteinander, wir umarmen uns, wenn wir uns sehen und das ist einfach schon ein ganz vertrautes Verhältnis. Das merkt man schon, wenn quasi die Frau oder auch der Partner, Partnerin bei uns anrufen in der Nacht auf dem Rufbereitschaftshandy, dann ist es einfach, da ist keine Berührungsangst mehr. Man weiß, wer ist da dran und dann weckt man halt die Hebamme in der Nacht und da ist gar nichts mit dabei. Genau, und dann weiß man eben, diese Hebamme wird jetzt kommen und dann ist man da und es ist einfach eine sehr gemütliche Sache. Also wenn ich zur Geburt komme, zu einer Hausgeburt, dann ist die Frau in der Regel schon total im Prozess. Also die veratmet schon ihre Wehen, die ist ganz bei sich, die kniet irgendwo, die legt ihren Kopf ab, die ist ganz entspannt. Und ich komme zur Geburt dazu und dann kontrolliere ich einmal also kontrolliere ich die Herztöne des Kindes und taste ihren Bauch ab, um sicherzustellen, dass das Kind ri richtig im Bauch liegt. Und dann setze ich mich in der Regel aber ganz ruhig in die Ecke und begleite die Geburt ganz entspannt. Also ich rede gar nicht viel und beobachte erstmal das ganze Geschehen. Und es kommt einfach oft vor, dass ich die Frau überhaupt nicht berühre, die ganze Geburt über und einfach immer nur wieder regelmäßig nach den Herztönen schaue oder immer wieder auch motivierend nicke oder sage, dass sie es schön macht, dass alles gut ist und dann gebärt ihr Kind in die eigenen Hände und ist dann einfach super stolz auf sich, dass sie halt eben nicht entbunden wurde, sondern ihr Kind geboren hat. Das finde ich ist ein ganz großer Unterschied. Genauso weiß ich, dass, ob es quasi in der Anamnese Auffälligkeiten gab oder ob sie traumatische Erfahrungen gemacht haben. Gab es Missbrauch in der Anamnese zum Beispiel oder ist die Beziehung ganz herausfordernd gerade oder leidet sie unter Depressionen und so weiter. Also ich kenne die so gut, dass ich da einfach auch sehr viel feinfühliger begleiten kann. Und ich möchte gar nicht sagen, dass die Hausgeburt so viel besser ist als die Krankenhausgeburt. Also eben das, was du sagst, jede Frau hat auch ein anderes Bedürfnis. Und ich glaube, man würde jetzt eben dir keinen Gefallen tun zu sagen, die Hausgeburt ist so super, das musst du jetzt machen. Wenn du irgendwie selber merkst, nee, da würde ich jetzt könnte ich gar nicht loslassen, könnte ich mich gar nicht entspannen. Ich habe selber auch im Kreißsaal gearbeitet und möchte gar nicht sagen, dass man da schlechter gebärt. Aber es ist halt eben so, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ich habe der Schwangeren im Kreißsaal die Tür geöffnet, ich kannte die nicht. Wenn die schon weit fortgeschritten war im Prozess, habe ich nicht mal mehr geschafft, irgendwie in ihren Mutterpass groß zu schauen, sondern bin mit ihr in den Kreißsaal geflitzt. Und dann habe ich das so gemacht, wie ich dachte, dass es für sie schön ist. Also das konnte sie mir nicht groß vorher noch erklären. Und es war sehr anonymer, die war noch 2 Stunden nach der Geburt da. Und dann habe ich sie auf eine andere Station geschoben und dann kam die nächste. Also das ist schon einfach sehr viel anonymer gewesen.
Ja, also ich denke jetzt auch gerade so drüber nach, wo ich dir absolut auch recht gebe, ist dieses Verhältnis zu so Hebamme, zur eigenen. Ich hatte auch eine ganz tolle Hebamme, mit der ich ein super Vertrauensverhältnis hatte. Und klar wäre es, wenn es bei mir, als es bei mir losging, beziehungsweise bei mir ging es nie richtig los, jetzt, weil ich war 10 Tage über Termin und im Krankenhaus wird ja dann eingeleitet, da hat man ja nicht. Deswegen, ja, kann ich jetzt nicht so ganz so sagen, aber wir mussten dann ins Krankenhaus und ich fand es schon sehr seltsam, da jetzt anzurufen, so. Und dann zu hoffen, dass ich da einen Platz habe. Und all das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also dann zu wissen, dass ich jetzt jemand anrufe, dem ich vertraue, ist schon ein sehr schönes Gefühl. Das kann ich wirklich 100% nachvollziehen. Und immer wenn sie da war, habe ich mich auch sicher gefühlt. Also auch als ich im Wochenbett dann Fragen hatte und so. Und das ist natürlich, das stimmt. Und ich hatte auch eine relativ lange Geburt und hatte dann auch relativ viele Hebammen.
Ja, durch Schichtwechsel immer wieder neu. Ja. Ja.
Also ich glaube, eine habe ich dreimal gesehen. Aber das war trotzdem super, weil die alle sehr, sehr nett waren. Aber klar hat man trotzdem so seine Favoriten. Und Gott sei Dank, die ich dreimal gesehen habe, war tatsächlich eine ganz, ganz tolle. Von daher. Aber dieses Argument kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen. Also dass ich dann Frauen dafür entscheiden. Gibt es denn aber auch, wenn Frauen sagen, ich möchte eine Hausgeburt, trotzdem Ängste bei den Frauen, die sie dann mit dir teilen, dass sie sagen, das macht mir irgendwie noch Angst oder Sorge?
Also ich finde das auch gut, wenn die Frauen am Anfang vielleicht auch noch mal kritisch hinterfragen, wie handelt ihr Notfälle zum Beispiel? Was habt ihr für Medikamente dabei, wenn ich blute? Was könnt ihr tun, wenn es meinem Kind nicht gut geht? Wie verhalten wir uns, wenn wir ins Krankenhaus fahren müssen? Also diese Fragen stellen die Frauen schon und das finde ich auch gut und wichtig in der Vorbereitung, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, ach ja, das klappt ja alles wunderbar, ist vielleicht auch ein bisschen naiv. Aber in der Regel können wir diese Ängste gut bearbeiten im Laufe der Schwangerschaft und zur Geburt hin sind die Ängste eigentlich bearbeitet und sehr im Hintergrund. Also das ist was wir sehr schön immer wieder beobachten, dass die Frauen Phasen, also je nach Typ auch, einfach sehr, sehr, sehr viele Fragen haben in der Schwangerschaft. Aber wenn es zur Geburt geht, dann ist einfach eine absolute Klarheit da. Da ist alles besprochen, alles niedergeschrieben, wir haben einen Plan. Und dann können die sich komplett auf Geburt einlassen. Da wird nicht mehr viel gefragt im Prozess und das finde ich total schön.
Aber natürlich gibt es trotzdem Ängste und so auch so ein bisschen, glaube ich, so für Leute, die es noch nie erlebt haben, vielleicht auch so ein paar Vorurteile. Bei mir war zum Beispiel, was mich interessiert, du hast auch gesagt, was ist, wenn es mit meinem Baby nicht gut geht? Das war auch so eine Frage, die mich bewegt bei einer Hausgeburt. Was ist denn, wenn es dem Baby nicht gut geht? Wie könnt ihr da schnell reagieren oder was macht ihr in dem Fall?
Ja, also in der Regel zeichnen sich Komplikationen schon vorab ab. Also das ist nichts, was plötzlich aus heiterem Himmel auftaucht. Das kann mal sein, aber in aller Regel würde man das im Prozess bemerken. Also das heißt, wir kontrollieren regelmäßig die Herztöne des Kindes. Und wenn die Fruchtblase schon geplatzt ist, dann beurteilen wir zum Beispiel auch die Fruchtwasserfarbe. Und wir gucken auch, wie reagiert die Frau. Also in der Regel haben die Frauen, die sich für eine Hausgeburt entscheiden, ein sehr gutes Körpergefühl und können uns einfach auch immer wieder Rückmeldung geben. Also so dieses Gefühl von, ich habe das Gefühl, es passt was nicht. Oder ich habe das Gefühl, das Kind liegt schlecht. Also die können uns da ganz, ganz gut mit uns arbeiten. Und wenn wir jetzt eben merken, die Herztöne, die fallen immer ganz schön ab oder die steigen immer weiter an, dann wäre beides nicht in Ordnung und da würden wir vorzeitig reagieren. Das heißt, das wäre für uns ein Grund, die Hausgeburt abzubrechen, schlicht und ergreifend. Wenn wir das Gefühl haben, so eine Geburt hatten wir auch schon, das Gefühl von, wir können jetzt nicht mehr ins Krankenhaus verlegen, weil die Geburt steht unmittelbar bevor, aber der Zustand des Kindes hat sich jetzt in den letzten 10 Minuten irgendwie deutlich verschlechtert und wir können gerade nicht abschätzen, wie das Kind rauskommt, wenn es jetzt in den nächsten Wehen geboren wird, dann rufen wir parallel einfach schon den Kindern Arzt an und sagen, bitte kommt zur Geburt dazu. Das hatten wir schon zweimal und zweimal ist der Arzt wieder abgefahren, weil das Kind kam und es war alles gut und dann haben die gesagt, gut, passt, tschüss, wir gehen wieder. Also da haben wir eine ganz gute Zusammenarbeit mit den Ärzten, mit dem Notdienst, mit dem Notarzt, mit dem Kranken, mit der Rettungsleitstelle, aber eben auch mit den Kliniken. Also wir sind da eigentlich ganz gut versorgt und da wird uns einfach schnell geholfen, wenn wir das Gefühl haben, wir brauchen jetzt Hilfe. Aber wir greifen in diesen ganz natürlichen Prozess einfach überhaupt nicht ein. Das heißt, die Geburt beginnt von alleine, die Frau bekommt im Prozess keine Medikamente. Wir geben keine Medikamente, also kein Wehenmittel zum Beispiel, um die Geburt voranzutreiben. Die Frauen kriegen keine Schmerzmittel verabreicht. Das heißt, die Geburt muss ganz natürlich laufen. Und der Körper ist ziemlich kompetent. Wenn der merkt, irgendwas passt hier nicht, die Frau ist erschöpft oder es gibt einfach Komplikationen, dann hört der Körper ganz oft auch plötzlich auf mit Geburt. Also das ist dann so dieser Geburtsstillstand. Aber der Körper hört auf, Geburt zu machen und fährt das ganze System runter. Da muss man dann einfach auch schauen, was möchte der Körper uns damit sagen. Und in dem Fall würden wir das auch erstmal versuchen zu analysieren und gegebenenfalls auch die Geburt in die Klinik überleiten. Also da würden wir eben jetzt nicht drüber hinweggehen und sagen, so jetzt Medikamente obendrauf. Wenn der Körper quasi diese natürliche Geburt nicht schafft, dann fahren wir auch ins Krankenhaus. Also und damit fahren wir sehr, sehr sicher, dadurch, dass wir uns in diesen ganzen Prozess einfach nicht einmischen.
Du hast gerade aber Schmerzen angesprochen. Jetzt ist es ja so, wenn man, vor allem wenn man zum ersten Mal ein Kind kriegt, ich finde, man hat keine Vorstellung, wie stark diese Schmerzen sein können. Und es ist ja auch bei jeder Frau anders. Ihr gebt ja keine Schmerzmittel, hast du schon gesagt. Was
Ja.
macht ihr zur Schmerzlinderung? Was könnt ihr den Frauen anbieten dann?
Also wir arbeiten sehr am Mindset der Frau in der Schwangerschaft schon, dass wir versuchen, die Wehen gar nicht so als Schmerzen zu bezeichnen. Ich weiß, ich habe selber drei Kinder geboren, es tut weh. Und trotzdem versuchen wir es nicht als Schmerzen zu bezeichnen, sondern als Kraft, die in einem arbeitet. Also einem immer wieder oder den Frauen immer wieder zu sagen, das ist kraftvoll. Also ich habe letztens eine Frau betreut, die hat gesagt, boah, das war aber so eine kraftvolle Wehe. Also ich weiß, das hat ihr weh getan und trotzdem hat sie es immer als Kraft gesehen und das ist sehr hilfreich. Dann wissen wir tatsächlich auch aus Studien, dass es für die Frauen extrem wichtig ist, 1:1 betreut zu werden. Dass die Hebamme sich eben nicht um zwei, drei Gebärende parallel kümmern muss, so wie es im Krankenhaus oft ist, sondern dass klar ist, wenn die Frau sagt, ich brauche dich jetzt, dann fahren wir zur Geburt und dann haben sie eine 1:1 Betreuung. Wir sitzen die ganze Zeit neben ihnen, wir massieren, wir reden gut zu und das alleine ist schon das beste Schmerzmittel tatsächlich. Genau, wir können auch so leichte Dinge geben wie Paracetamol, Buscopan, solche Sachen können wir der Frau schon verabreichen. Aber wir verlegen extrem selten aufgrund von Schmerzmittelbedarf. Das ist eher selten.
Ja, das war nämlich auch so meine Frage. Ich meine, du sagst, ihr bereitet die Frauen drauf vor. Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass wenn, also man kann das schon ertragen. Das kann ich auch aus Erfahrung sagen, weil man ja weiß, wenn, ob man es jetzt Schmerz oder Kraft nennt, am Ende kommt was Gutes dabei raus. Also es ist ja nicht so ein Schmerz, wie wenn ich jetzt eine Verletzung habe oder irgendwo einen Unfall oder sowas. Das ist schon zu unterscheiden. Aber gab es schon mal bei dir irgendwie eine Frau, die gesagt hat, ich halte es jetzt einfach nicht mehr aus, ich kann das nicht, ich ertrage es nicht mehr, ich muss hier abbrechen?
Ja, das gab es auch schon. Genau, aber dann hat es meistens den Grund, dass was nicht gepasst hat. Also, dass dann das Köpfchen eben nicht gut lag. Meistens, ja, gab es irgendeinen Faktor, der die Geburt eher behindert hat und dass die Frau deshalb nicht mehr klar kam. Also, ich habe auch mal eine Geburt betreut, da hat die Frau ziemlich schnell gesagt, boah, das habe ich total unterschätzt, bitte bring mich ins Krankenhaus. Das ist komplett in Ordnung. Na, also ist auch eine Hausgeburt kann als traumatisch empfunden werden, wenn die Hebamme immer wieder sagt, ach Quatsch, ach Blödsinn, das schaffst du schon. Na, also sprechen wir jetzt bei einer Mehrgebärenden, die in der Regel sehr viel schneller gebärt, und sprechen wir von den letzten Wehen, dann sage ich ihr, komm, das schaffst du, jetzt ist gleich geschafft. Na, das sind die letzten Wehen, die sind jetzt ätzend und das schaffst du trotzdem. Aber haben wir eine Erstgebärende und der Muttermund fängt gerade an, sich zu öffnen und sie sagt, oh, ich pack das nicht, dann brauchen wir da gar nicht lange diskutieren, das ist komplett in Ordnung und dann gibt es ein Schmerzmittel, ganz klar.
Es ist ja auch so, also das war zum Beispiel auch eine Angst und das habe ich mich auch gefragt, wie das bei Hausgeburten ist. Aber ich meine, es ist Geburtsverletzungen. Da machen sich ja auch viele, viele Frauen Gedanken drüber. Ich war auch eine davon, die sich gedacht hat, oh Gott, wie ist das? Wie sehr tut das weh? Was kann man da machen? Wie geht ihr mit Geburtsverletzungen um?
Also wir haben tatsächlich so bei jeder, ja eigentlich bei jeder zweiten Geburt eine Geburtsverletzung statistisch gesehen. Das heißt aber auch, ja genau 50% haben keine Geburtsverletzung. Das ist dem geschuldet, dass die Frauen in der Regel bei uns aufrecht gebären. Also die wenigsten Frauen, die intuitiv eine Gebärhaltung einnehmen dürfen, entscheiden sich, ihr Kind auf dem Rücken zu gebären. Und die Rückenlage ist schon mal das Hauptrisiko. Und auch dieses lange zum Pressen angeleitet werden, das macht auch mehr Geburtsverletzung. Aber sollte die Frau eine Geburtsverletzung haben, dann wird die von uns genäht. Wir betäuben die Geburtsverletzung genauso, wie sie im Krankenhaus betäubt wird, und dann wird sie von uns genäht.
Das heißt eigentlich, ihr habt alles dabei, so wie es im Geburtshaus, wenn ihr jetzt eine Hausgeburt macht, ist es wie im Geburtshaus 1 zu
Genau,
1.
da haben
Ja.
wir genau die identische Ausstattung, genau.
Was ich mich noch frage bei Hausgeburten, daran ist aber mein Social-Media-Konsum schuld. Ich sehe immer wieder so tolle Videos von Hausgeburten. Ich gucke mir die auch gern an, weil ich das wirklich faszinierend finde. Vielleicht auch, weil ich selber jemand bin, der es sich nicht vorstellen kann, schaue ich mir das wahrscheinlich umso mehr an. Und dann sehe ich oft auch so Bilder, wo dann Opa und Oma auftauchen, Freunde vorbeikommen. Ist das nur Social Media oder passiert sowas wirklich, dass ihr eine Geburt habt, die vielleicht mehrere Stunden geht und da kommen auch Leute zu Besuch?
Also, wenn wir noch an der Stelle stehen, wo noch die Nachbarn zum Kaffee eingeladen werden, gehen wir wieder.
Vielen Dank.
Tatsächlich, also es ist einfach auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Wir bekommen für die Geburt nur eine Pauschale gezahlt. Und das heißt, wenn die Frau noch in der Laune ist, eben die Nachbarn zum einzuladen, dann würden wir nochmal gehen. Wenn es jetzt aber darum geht, also die Frau ist total im Prozess und sie sagt, sie möchte so gerne ihre Mutter bei der Geburt dabei haben und die Nachbarin soll auch mit zuschauen, sie ist aber gar nicht mehr so in der Lage, da groß eben Kaffee und Kuchen zu servieren. Dann genau, ist es unterstützenswert, wenn sie sich das so gewünscht hat. Und dann haben wir das tatsächlich so auch schon erlebt. Also ich habe mal eine Frau betreut bei einer Hausgeburt, das war auch eine Erstgebärende, und die hatte ihre Freundinnen aus anderen Bundesländern kommen lassen und wollte die alle unbedingt bei der Geburt dabei haben. Und ich habe noch gedacht, ach, das kann ich mir nicht vorstellen, dass dir das gefällt. Also das habe ich ihr nicht gesagt, aber das habe ich gedacht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass dir das gefällt, wenn alle mit dabei sind. Das stört doch nur. Aber tatsächlich war das eine wahnsinnig schöne Atmosphäre. Also es war ein großer Kreis an Frauen, die da waren und die haben für sie gesungen und geräuchert und neben ihr meditiert. Und die hat ganz wunderbar im Pool geboren und es war einfach richtig schön.
Sowas fasziniert mich total. Also, weil ich einfach das Gegenteil, glaube ich, bin. Ich glaube, ich wäre durchgedreht. Aber es ist spannend, weil ich glaube, man kann nicht sagen, bei einer Geburt, das funktioniert genauso. Das finde ich das Spannende auch an Geburten, weil es jede Frau wirklich anders funktioniert und jedes Kind anders auf die Welt kommt und jede Geburt einfach anders ist. Das ist, ja, aber immer wieder faszinierend. Also, was du da jetzt gerade beschreibst, wäre für mich der Horror. Aber für sie war es wahrscheinlich die schönste Sache, die sie, also sie jetzt wahrscheinlich nicht schöner haben können,
Ja, sie war total happy damit und ich bin auch vom Typ her so gewesen bei der Geburt. Niemand darf ein Wort reden, niemand darf mich anfassen und je weniger, desto besser. Ja, und deswegen habe ich das auch erst als befremdlich empfunden, aber eben so individuell ist es und das ist genau das, was ich eigentlich möchte, dass jede Frau die Wahlfreiheit hat und dass ich eben nicht für sie entscheide, dass das nichts ist, sondern dass sie sagen kann, okay, dich Hebamme lade ich zusätzlich in diesen Kreis ein, aber ich habe einen totalen Plan, wie ich das möchte und das ist einfach total schön.
Vielleicht dann auch das Besondere an einer Hausgeburt ist quasi, also ich weiß nicht, im Krankenhaus ist man ja eher zu Gast, sage ich mal. Und bei einer Hausgeburt ist man ja eigentlich der Gastgeber, sage ich mal so.
Ja, und da
Und
sind wir zu Gast als Hebammen.
ja. Wenn du jetzt an deinen Job denkst, an das, was du schon erlebt hast, an Hausgeburten, was ist für dich als Hebamme das Besondere an Hausgeburten aus deiner Perspektive?
Also, es ist einfach jedes Mal total schön, in diesen Prozess mit reinzukommen. Also eben diese Frau hat sich schon ein totales Setting geschaffen und ist schon total in der Arbeit. Und ich da, also ich sehe das einfach als große Ehre, dazu eingeladen zu werden, zu diesem intimen Moment, dass die Frau mich anruft und sagt, hey, ich hätte dich gerne dabei. Bitte pass auf mich auf. Es ist ja ein großer Vertrauensbeweis, dass sie uns dazu dann eben ruft und einlädt. Und es ist einfach unbeschreiblich schön, wie die Frauen einfach diese Geburt meistern. Also dieses, ich möchte eine Hausgeburt bedeutet, ich weiß, ich bringe dieses Kind aus eigener Kraft zur Welt, weil ihr in diesen Prozess nicht eingreift und weil klar ist, ich muss das hier zu Hause alleine schaffen und ihr seid einfach nur da, um auf mich aufzupassen. Und ich finde, dass man genau diese Ansicht und diese Kraft total spürt bei einer Hausgeburt. Dass sie eigentlich in uns gar nicht die großen Erwartungen hat, sondern einfach weiß, ich schaffe das. Und mit diesem Gefühl gehen die Frauen in der Regel auch aus der Geburt raus. Dieses, boah, bin ich krass, ich habe das geschafft, ich habe mein Kind geboren, ich wurde nicht entbunden, sondern ich habe geboren. Und diesen Stolz bei den Frauen zu spüren, ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe.
Also ich kann das alles wirklich sehr gut nachvollziehen, was Ann-Kathrin da sagt, aber da ich immer wieder mit Frauen über Geburten rede und ich weiß das auch aus meinem Freundeskreis, aus meinem Bekanntenkreis, Frauen, die zum Beispiel ihr Kind mit einem Kaiserschnitt auf die Welt bekommen haben, die strugglen damit und die haben auch oft das Gefühl, im Vergleich zu anderen Frauen irgendwie versagt zu haben, da will ich nochmal ganz klar an euch alle sagen, ihr könnt wirklich alle stolz auf euch sein, wenn ihr ein Kind auf die Welt gebracht habt. Das ist wirklich scheißegal, wo ihr das Kind auf die Welt gebracht habt, ob zu Hause in der Badewanne, ob im Geburtshaus, ob im Kreißsaal, nach vielen, vielen Stunden oder eben auch durch eine Bauchgeburt, aus welchem Grund auch immer. Seid stolz auf euch und steht dahinter, wie ihr euer Kind auf die Welt gebracht habt, weil wirklich jede von euch kann darauf stolz sein und kann damit zufrieden sein und jede Geburt ist was Besonderes. Gibt es denn ein Erlebnis, wo du sagst, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben, das war besonders schön, diese Hausgeburt?
Tatsächlich sind, also ich muss sagen, mir sind fast alle Geburten total intensiv in Erinnerung geblieben, weil das, was auch für uns immer so Besonderes ist, dass ich mich eigentlich an jede Geburt sehr detailliert erinnern kann. Aber ich hatte erst vor kurzem eine Geburt, die habe ich verpasst. Die Frau hat ihr zweites Kind erwartet und die wollte, also ihr Mann war nicht zu Hause, der war beruflich gerade auf dem Rückweg nach Hause und sie hatte mich angerufen und meinte, ich spüre, es geht jetzt los, aber ich komme noch gut zurecht, ich möchte auch noch auf meinen Mann warten, bis der kommt. Und dann hat sie aber ein paar Minuten später angerufen und gesagt, ich spüre, ich kann nicht mehr warten, es geht zu schnell. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich sie abholen kann ins Geburtshaus. Und ich bin losgefahren und auf dem Weg rief ihr Mann an und meinte, wo bist du? Und habe ich gesagt, ich bin in 5 Minuten da. Und dann hat er gesagt, okay, beeil dich, weil sie muss schon pressen. Und dann bin ich ganz schnell dahin gedüst. Und als ich ankam, bin ich die Treppe hoch und dann saß sie vor ihrem Sofa und hatte das Baby im Arm und hat mich erst mit ganz großen Augen angeguckt. Und als ich dann gesagt habe, hey, schön, super, toll gemacht, Glückwunsch, war sie auch so, oh, und dann war sie einfach nur stolz. Also sie hat gesagt, ich bin so krass, boah, ich habe so eine Power, boah, bin ich der Wahnsinn. Und das ist einfach ganz besonders schön gewesen. Zu wissen, hey, sie war ganz alleine. Also es war ja nicht mal ihr Mann da, sie hat es einfach ganz alleine geschafft. Und das ging auch alles genauso weiter. Die hat sich dann nochmal hingehockt und ihre Plazenta bekommen. Die hatte keinerlei Geburtsverletzungen. Das war einfach der Hammer, ja.
Wenn du gerade Plazenta sagst, das finde ich auch spannend. Was macht ihr damit oder was gibt es da für Möglichkeiten? Also bei uns im Krankenhaus war es, ich wollte damit auch nichts machen. Ich weiß, man kann auch im Krankenhaus sich was auswählen, aber ich wollte es mir einfach anschauen, erklären lassen. Wie ist das bei einer Hausgeburt?
Im Prinzip genauso. Also die Plazenta ist Eigentum der Familie. Das heißt, wir lassen die Plazenta da und beraten einfach und sagen, die Plazenta darf im Restmüll tatsächlich entsorgt werden, in haushaltsüblichen Mengen. Das heißt, sie dürfen sie einfach entsorgen, wenn sie keine Verwendung dafür haben. Die allermeisten Leute frieren sie erstmal ein und tauen sie sich irgendwann wieder auf, um sie doch noch zu vergraben. Manche lassen sich aber auch Globuli aus einem Plazenta-Stück herausherstellen. Und es gibt aber auch Frauen, die möchten, dass wir Teile von der Plazenta abschneiden, damit sie sie schlucken können zum Beispiel. Andere wiederum möchten, dass die Plazenta auf eine Leinwand gedrückt wird, damit sie sie als Kunst aufhängen können. Also ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse.
Ich musste gerade selber ein Lachen unterdrücken. In haushaltsüblichen Mengen. Was ist denn bei einer Plazenta in haushaltsüblichen Mengen?
Alle 9 Monate.
Okay. Was hast du gerade gesagt? Die schneiden sich auch Stücke davon und können die essen? Oder wie ist das?
Ja, genau. Also das bieten wir den Paaren tatsächlich einfach an oder den Frauen. Die Frauen haben, wenn sie die Plazenta abstoßen, einfach einen starken Hormonabfall. Also das ist eine richtige Hormonbombe, die Plazenta. Und wenn der Körper sie ausstößt, dann haben die die Wöchnerinnen dann an der Stelle, einfach einen sehr, sehr starken Hormonabfall. Und die Idee ist, dass sie einfach täglich 2 Stücke von der Plazenta schlucken, wie eine Tablette, und dadurch einfach immer wieder in kleinen Dosen noch die Hormone aufnehmen, um diesen hormonellen Abfall ein bisschen abzupuffern.
Auch um Wochenbettdepressionen vorzubeugen oder dass man es nicht
genau
bekommt.
Also das ist gerade immer noch so ein bisschen, es wird immer noch geschaut, ist das realistisch und bringt das wirklich was? Aber ich habe jetzt schon viele gute Rückmeldungen bekommen von den Frauen, die auch sagen, hey, das putscht mich total auf. Immer wenn ich das nehme, geht es mir deutlich besser.
Ja, auch wieder, wie diese Frauen unterschiedlich sind, glaube ich, jetzt nicht gemacht. Ja. Aber gut, aber ich finde es spannend. Das wusste ich nämlich tatsächlich gar nicht. Aber da gibt es noch keine Studien dazu, oder? Ob das mit Wochenbändern...
Nee, das ist alles noch ganz frisch, die Idee. Also ich denke mal, im Tierreich ist es auch üblich, dass die meisten Säugetiere ihre Plazenta essen. Und ich finde, es muss einfach auch zusätzlich eben gewährleistet sein, dass die Frau jetzt eben nicht unglaublich viele Medikamente verabreicht bekommen hat unter der Geburt. Das ist dann nämlich ja auch alles in der Plazenta drin. Also es sollte dann eben eine möglichst natürliche Geburt gewesen sein, wenn dann Teile der Plazenta geschluckt werden.
Ihr habt es gerade gehört, es gibt noch keine Studie, deshalb kann ich euch da auch gar nichts Genaues sagen, welchen Effekt es hat, wenn man nach der Geburt die Plazenta isst. Ich persönlich habe das noch nie gemacht und ich habe auch nie drüber nachgedacht, also für mich war das nichts. Ihr habt die Seite von Ann-Kathrin gehört, ihr das ganz schön erklärt, was das für Vorteile haben kann. Aber damit alle Seiten beleuchtet werden, habe ich euch auch mal aus dem Ärzteblatt einen Artikel zum Thema verlinkt und da könnt ihr euch auch mal schlau machen. Aber wenn euch das Thema wirklich interessiert, dann macht euch bitte selbst auch schlau im Netz, da gibt es ganz viel zum Thema Plazenta und es gibt wirklich ganz viele verschiedene Meinungen dazu.
Diese Frage muss ich jetzt auch stellen, weil wenn wir über Schönes reden, müssen wir auch über was sprechen, was vielleicht bei was du bei einer Hausgeburt erlebt hast, was nicht so schön war. Was ist denn dir in Erinnerung geblieben, was vielleicht dramatischer war oder in deinem Alltag vielleicht nicht so üblich?
Es ist zum Glück extrem selten, dass Komplikationen auftreten. Aber wir haben auch meine Geburt begleitet. Da war es eben so, dass die Herztöne plötzlich deutlich schlechter wurden. Also die Geburt ging sehr schnell voran und es war eine Erstgebärende. Und dann wirklich so, man hat schon den Haaransatz des Kindes gesehen und ab dem Moment wurden die Herztöne deutlich schlechter. Und auch die Wehen haben deutlich nachgelassen. Wir waren aber einfach ziemlich weit weg von der nächsten Klinik und dann mussten wir doch die Geburt sehr forcieren. Also eben, dann war das nicht mehr so romantisch mit atme dein Kind gemütlich raus, sondern wir mussten sie dann doch sehr zum Pressen anleiten und an ihr rumziehen und drücken, um dieses Kind ganz schnell da rauszukriegen, weil wir Angst hatten, dass es sonst dem Kind einfach nicht mehr gut geht, wenn wir da länger zuwarten. Und die Frau hat dann auch nach der Geburt noch ziemlich doll geblutet. Also das war dann einfach für uns auch hektisch und stressig. Und genau, Mutter und Kind ging es dann gut, aber wir haben sie trotzdem sicherheitshalber beide in die Klinik bringen lassen nach der Geburt, einfach um sie überwachen zu lassen.
Das heißt, ein Kind verloren oder dass eins gestorben ist, das gab es jetzt noch nicht?
Nein, zum Glück nicht. Mhm.
Aber was ich jetzt sofort dran denken muss, ist, dass ich habe ja auch Folgen zu Sterneneltern. Das ist ja oft so, dass die Geburt ja auch eingeleitet wird. Und ich weiß auch gar nicht, aber das ist jetzt einfach eine Frage, weil ich es einfach nicht weiß. Hätten die eigentlich auch die Möglichkeit einer Hausgeburt, wenn klar ist, dass das Kind ist tot?
Ja, haben sie. Genau, also es muss immer auch die Ursache herausfinden. Also warum ist das Kind gestorben? Und es gibt einfach auch Schwangerschaftswochen, da ist es nicht so empfohlen, weil das Risiko zu groß ist, dass das Kind nicht optimal liegt oder die Plazenta sich nicht gut ablöst und dadurch zu stärkeren Blutungen kommt. Aber gerade ein reif gestorbenes Kind, das quasi fertig war, lässt sich in der Regel auch gut zu Hause zur Welt bringen, ja.
Aber das muss doch dann eingeleitet werden, oder? Also das geht ja so sonst nicht. Das müsstet ihr dann medikamentös machen.
Nee, es kann auch sein, dass die Geburt trotzdem so losgeht.
Okay.
Ja, also das ist ja wie bei einer frühen Fehlgeburt zum Beispiel, wenn die Frauen in der 5., 6., 7. Schwangerschaftswoche ihr Kind wieder verlieren, dann kann man da auch zuwarten. Also das wissen die meisten nicht. Wir begleiten auch einige Frauen bei Fehlgeburten. Und da muss man, wenn es allen gut geht, auch erstmal gar nichts machen, sondern kann dazu warten. Und meistens nach ein paar Wochen stößt der Körper die Frucht quasi selber ab.
Und dann wärst du auch zur Stelle, also dann wirst du auch gerufen und dann kommst du dahin.
Ja, also es ist so, wenn das noch eine frühe Fehlgeburt war, dann ist es ganz unterschiedlich, aber oft sind wir für die Frauen dann eben auch rufbereit. In aller Regel meistern die Frauen das auch trotzdem zu Hause alleine. Also die möchten einfach nur wissen, was habe ich zu erwarten, was kann ich dagegen tun, wie viel Blut ist in Ordnung und zu wissen, wenn ich mir nicht sicher bin, kann ich die Hebamme anrufen. Aber in den allermeisten Fällen rufen uns die Frauen dann erst wieder an, wenn die Frucht ausgestoßen ist und sagen, komm vorbei und guck's dir an, schau, wie es mir geht, miss nochmal meinen Blutdruck, aber ich habe es jetzt geschafft.
Wie sind solche Geburten für dich? Ich meine, du bist jetzt nicht die Betroffene, aber das ist ja jetzt nicht dein Alltag. Eigentlich ist dein Alltag ja, eine Frau bei der Schwangerschaft zu begleiten, dann das Kind auf die Welt mitzubringen und dann sie im Wochenbett zu begleiten. Und das ist ja dann eine ganz andere Erfahrung. Wie gehst du damit um?
Also für mich steht tatsächlich vor allem die Selbstbestimmung im Vordergrund. Also Wenn das passiert, ist das unglaublich traurig und es ist für die Frauen genauso schmerzhaft, wie wenn das Kind schon 4, 5, 6 Monate in ihrem Bauch war. Die Frauen trauern, die haben sich darauf gefreut in der Regel und das war geplant und gewünscht und vielleicht auch eben schon mehrere Zyklen lang probiert oder künstliche Befruchtung und dann, wenn das Kind dann nicht bleibt, ist es einfach unglaublich schmerzhaft. Und trotzdem merke ich, wie wichtig es ist, auch in dieser Phase betreut zu werden und aber auch aufgeklärt zu sein. Und wenn man die Frauen aufklärt und sagt, hey, es gibt eben nicht diese Sorge, dass, also ich habe da schon gehört, so Leichengift zum Beispiel, ne? Das Kind macht, also das vergiftet dich, wenn das da jetzt nicht schnell rausgeholt wird. Oder da kommt es zu einer Sepsis, also zu einer Blutvergiftung und man muss da jetzt ganz schnell handeln. Dann ist es eben auch wieder eine große Form der Selbstbestimmung. Und das ist, macht mich schon wieder glücklich, dass ich das ermöglichen kann, zu sagen, du darfst, wenn du dich damit nicht wohlfühlst, ins Krankenhaus gehen und das Kind dort zur Welt bringen oder die Fruchtanlage. Also du kannst das auch ausschaben lassen, aber du musst es nicht. Du kannst es auch einfach zu Hause machen. Du kannst dich einfach, du kannst dir Zeit lassen. Und alleine dieses Wissen von niemand drängt mich und ich darf selbstbestimmt Entscheidungen treffen, macht es für die Frauen so viel erträglicher. Die sind so dankbar, dass wir das mit denen, mit ihnen dann machen, dass der Schmerz gar nicht so im Vordergrund steht. Und dann, kann ich das einfach auch sehr gut begleiten, weil eben diese Selbstbestimmung, dieses Gefühl, auch dieses Gefühl, die haben auch so viele Hormone im Körper, dieses Gefühl von, boah, krass, ich habe das jetzt hier alleine zu Hause geschafft, meistens im Vordergrund steht.
Auch da finde ich es wieder spannend, wie unterschiedlich Frauen dann sind in solchen Momenten, weil ich habe auch mit Frauen gesprochen in meinem Podcast, die sagten, sie wollten das dann hinter sich bringen. Das klingt jetzt hart, aber sie
Ich
wollten
verstehe.
einfach, dass es jetzt weg, sie wollten wirklich, dass das Kind auf die Welt kommt und das dann einfach, dass sie das durchhaben und dass sie dann anfangen können mit der Trauer und das war für sie wichtig. Aber ich habe, das habe ich jetzt in meinem Podcast noch nicht erlebt, aber ich habe genug Dokus dazu angeguckt, auch Frauen gehört, die dann gesagt haben, nein, sie wollten warten. Sie wollten einfach darauf warten, bis dann das Kind sich auf den Weg macht, sozusagen. Und das dann auf natürliche Weise. Das finde ich, also auch da kann jede Frau für sich entscheiden. Das finde ich schön. Und auch da, ich finde es auch gut, dass du das nochmal erklärt hast mit dem Leichengift, habe ich auch schon gehört, dass man da aufklärt. Ich glaube, da muss ich auf jeden Fall auch was in die Shownotes machen, damit alle wissen, was das bedeuten kann oder was da kursiert, sage ich mal.
Oh, das mache ich doch gleich mal direkt. Ich habe euch dazu einen Artikel von familienplanung.de verlinkt. Da steckt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung dahinter. Und diese Quelle, die habe ich wirklich schon oft benutzt. Und da heißt es auch ganz klar, die verbreitete Sorge vor Leichengift bei stillen Geburten, die ist unbegründet. Und weil wir gerade von stillen Geburten sprechen, da kann ich euch nur sehr meine Folge 1 und meine Folge 8 ans Herz legen. Da geht es um die Themen Fehl- und Totgeburt.
Jetzt stelle ich dir eine Frage, wo ich mir die Antwort eigentlich denken kann, aber ich würde sie trotzdem gerne mal hören. Würdest du Frauen zu Hausgeburten oder Geburten im Geburtshaus eher raten als im Krankenhaus? Ja, schon, oder?
Wie gesagt, total individuell, ne? Also wenn es gesundheitliche Gründe gibt, die für eine Krankenhausgeburt sprechen, dann würde ich immer das Krankenhaus empfehlen. Wenn eine Frau eben sagt, ich fühle mich irgendwie außerklinisch gar nicht wohl, ich habe da Angst oder auch diese Ängste, die sich nicht bearbeiten lassen, vorherangegangene Geburten mit Ängsten, die sich nicht auflösen lassen, würde ich auch noch kurz vor knapp sagen, du geh doch lieber ins Krankenhaus, da bist du besser aufgehoben. Ich selber habe meine Kinder, also 2 von 3, außerklinisch geboren zu Hause und für mich war es die perfekte Geburt. Aber wie gesagt, es ist eine unglaublich individuelle Sache und da muss man jede Frau einzeln zu beraten, quasi.
Jetzt hast du am Anfang gesagt, dass Frauen, die ihre Kinder oder ihr Kind per Hausgeburt auf die Welt bringen möchten, das eigentlich schon immer wissen. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es auch jetzt Schwangere gibt, die vielleicht gerade sich so überlegen, wie will ich eigentlich mein Kind auf die Welt bringen? Vielleicht wäre ja doch eine Hausgeburt auch was für mich. Kannst du denen mal sagen, was muss ihnen bewusst sein? Was sollten sie wissen, wenn sie darüber nachdenken, eine Hausgeburt zu haben? Oder was ist auch das Besondere, also damit die sich vorbereiten können und entscheiden können?
Also wir haben das eben auch manchmal, dass die Frau das eben noch nicht in Betracht zieht, von Anfang an, sondern vielleicht von ihrer Nachbarin hört, hey, ich habe mein Kind zu Hause bekommen mit den Hebammen, das war total toll, kann ich dir nur empfehlen. Dann rattert das noch mal ein paar Mal nach bei den Frauen und die denken sich, ach, das wäre doch vielleicht auch was, ne? Also kommen viele auch zum unverbindlichen Kennenlernen erstmal vorbei und machen sich ein Bild und lassen sich alles erklären. Ich kann empfehlen, nicht zu sehr dem Umfeld davon zu erzählen, weil eben viele Ängste herrschen und man doch einfach oft konfrontiert wird mit den Ängsten der anderen. Also ich würde das ja nicht machen, weil wäre ich zu Hause geblieben, dann wäre ich bestimmt gestorben, weil ich habe ganz viel gebraucht im Krankenhaus. Diese Dinge, das will ich gar nicht kleinreden. Und trotzdem hat es jetzt erstmal mit der Geburt der anderen Frau gar nichts zu tun. Also einfach so ein bisschen schauen, wem vertraue ich das an und behalte ich es vielleicht lieber für mich. Und ansonsten eben muss ihm bewusst sein, dass kein Arzt bei der Geburt da ist und eben auch keine PDA, also starke Schmerzmittel zum Beispiel, verfügbar ist. Dass es eine natürliche Geburt ist, die wir begleiten, aber eben nicht streng leiten können. Und was mir wichtig ist, dass die Frau einfach gut vorbereitet ist im Sinne von, was passiert hier eigentlich in meinem Körper, wenn ich Wehen habe? Also eine gewisse Ahnung von Geburt. Wir möchten all die Paare zum Beispiel im Geburtsvorbereitungskurs haben und der Mann muss genauso alle Stunden bei uns absitzen und sich anhören, welche Phasen durchlaufen werden bei der Geburt. Also zu wissen, hey, wenn die Geburt anfängt, die ersten Wehen, dann ist das die Latenzphase und die kann sich über Tage erstrecken. Und so spüre ich, dass ich in der Latenzphase bin und dann irgendwann geht die über in die Eröffnungsphase und dann weiß ich auch grob, was da, also oder ich weiß, wie es weitergeht und ich kann das grob einschätzen. Und dann einfach zu wissen, okay, dann geht die nächste Phase weiter und dann muss ich wahrscheinlich irgendwann pressen und dann ist mein Baby da und dann brauche ich auch noch, also muss ich die Plazenta auch noch gebären. Das habe ich im klinischen Umfeld oft bemerkt. Das wissen die Frauen unter Umständen gar nicht. Das ist gar nicht selbstverständlich, dass das alles so ablaufen muss. Also das ist einfach auch total wichtig, um eine Grundvorstellung von Geburt zu haben. Das finde ich ist elementar wichtig für die Hausgeburt.
Das heißt, in der Geburtsvorbereitung bereitet ihr auch konkret auf Hausgeburten vor. Also das ist dann eine andere Geburtsvorbereitung wie die, die ich jetzt gemacht habe, zum Beispiel.
Also wir betreuen oder wir haben da auch Frauen, die primär eine Krankenhausgeburt planen, aber ich finde eben diese Information, was passiert, wenn ich Wehen habe, wie verhalte ich mich, wenn die Geburt mit einem Blasensprung beginnt, wie verhalte ich mich, wenn ich Wehen habe, wie sollten die Wehen sein, damit eine Betreuung sinnvoll ist, genau, welche Prozesse müssen da durchlaufen werden, wie muss ich mein Kind konkret durchs Becken drehen, damit es überhaupt geboren werden kann, welche Gebärhaltungen sind förderlich, wie atme ich am besten, was kann mein Partner für mich tun. Was kann den Geburtsprozess wieder stoppen oder stören? All diese Dinge werden durchbesprochen und die, finde ich, sind im klinischen Setting genauso wichtig wie im häuslichen.
Ja, da gebe ich dir recht. Gibt es denn überhaupt Kapazität für alle Frauen, die gerne Hausgeburt haben, denen auch das zu ermöglichen? Das habe ich mich noch gefragt.
Kommt auf die Stadt an. Also es gibt mittlerweile nicht mehr besonders viele Hebammen in Deutschland, die Hausgeburten betreuen. Und es gibt eben Ballungsgebiete, also eben München zum Beispiel hat auch zwei Geburtshäuser oder Berlin sogar, glaube ich, drei oder vier. Und jetzt in Ulm gab es zum Beispiel kein Geburtshaus 20 Jahre lang, bis ich eins eröffnet habe. Da gab es eine Hebamme, die hier als Einzelkämpferin gearbeitet hat. Die konnte sicherlich nicht die ganze Nachfrage decken. Und eben in manchen Monaten klappt es und in manchen, genau, müssen wir auch Frauen ablehnen. Wiederum haben wir auch ein sehr, sehr großes Einzugsgebiet. Also wir haben im Radius von 70 Kilometern auch keinen weiteres Geburtshaus. Hausgeburtshebammen schon, aber kein weiteres Geburtshaus im Moment.
Was heißt das dann? Hausgeburtshebammen schon? Also die.
Genau, also es gibt auch Hebammen, die sind einfach geburtshilflich versichert. Die haben vielleicht keine Praxis unbedingt und eben auch kein Geburtshaus, sondern die sagen, okay, ich betreue die Frauen jetzt zum Beispiel in der schwangeren Vorsorge immer als Hausbesuch und für die Geburt kommt dann eben nur eine Hausgeburt in Frage, aber keine Geburt im Geburtshaus.
Verstehe. Ja, dann vielen lieben Dank. Ich finde es wahnsinnig spannend, was wir besprochen haben, Ann-Kathrin. Ich habe noch viel dazugelernt und ich muss dir ehrlich sagen, das ist jetzt nicht nur so gelabert. Du hast mich so ein bisschen mitgenommen zur Hausgeburt. Also ich bin ja wirklich jemand, der so sagt, ich wollte unbedingt in die Klinik, aber ich kann schon jetzt auch, ich konnte es auch vorher schon ein bisschen nachvollziehen, warum das manche Frauen wählen. Weil ich glaube, dass es nochmal eine ganz andere Atmosphäre sein kann. Auch. Und ein ganz anderes Gefühl. Wenn man es will, also wenn man sich wohlfühlt dabei, wenn
Genau.
man der Typ dafür ist, sage ich mal.
Ja, absolut.
Ganz genau. Und das muss man zum Abschluss wirklich nochmal sagen. Das ist das Wichtigste bei einer Geburt. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Egal für welche Geburt und wo ihr euch dafür entscheidet, ihr müsst euch damit wohlfühlen. Ihr als Mutter. Das ist allein eure Entscheidung. Natürlich könnt ihr euch als Paar darüber beraten, aber im Endeffekt entscheidet das die Mutter. Ich hoffe, dass euch diese Folge über die Hausgeburt gefallen hat und ihr vielleicht genauso wie ich ein bisschen was mitnehmen konntet und auch ein bisschen jetzt mehr wisst über das Thema Hausgeburt und vielleicht auch manche Ängste oder Sorgen ablegen konntet, Fragen beantwortet bekommen habt. Aber wenn ihr noch mehr über Ann-Kathrin und ihr Hebammenteam erfahren wollt in Ulm, dann schaut gerne mal in meine Shownotes, da habe ich euch alle Infos dazu verlinkt. Und schaut auch gerne mal auf meinem Instagram-Kanal muttergefühle.podcast vorbei. Da könnt ihr noch mehr über mich und meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner und ihre Themen erfahren. Ich freue mich da auch immer wahnsinnig, wenn ihr mir Likes gebt, wenn ihr mir Kommentare schreibt oder wenn ihr mir auch eine Direktnachricht schreibt, auch gerne mit einem Themenvorschlag. Und außerdem habe ich wieder die ganz große Bitte, wenn euch mein Podcast gefällt, dann gebt mir doch bitte, bitte eine 5-Sterne-Bewertung. Ich sage es immer wieder gerne, ich verdiene mit meinem Podcast absolut kein Geld und eure Bewertung, die ist sozusagen mein Lohn und sorgt dann auch dafür, dass sich diese wichtigen Themen, über die ich spreche, wie ich finde, weiter verbreiten und auch die Frauen und auch Männer erreichen können, die sie betreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß, Produktion Fabian Siegel, Musik Sebastian Schley und Podcast Station Voice ist Diana Hörger.
Das war Muttergefühle, der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Die nächste Folge gibt's in 2 Wochen.